Der 1949 im österreichischen Haardt am Bodensee geborene Michael Köhlmeier gehört zu den vielseitigsten Schriftstellern deutscher Sprache. Er hat zahlreiche Romane geschrieben, etwa das vielgelobte Monumentalwerk Abendland, die ausgezeichneten Texte Zwei Herren am Strand und Das Mädchen mit dem Fingerhut. Köhlmeier hat aber auch Gedichte veröffentlicht, ein Kinderbuch, Kurzgeschichten, Hörspiele, Lieder, Feuilletons, die unterschiedlichsten Beiträge für Printmedien und fürs Radio. Der mit zahlreichen Literaturpreisen bedachte Autor hat sich als Interpret antiker und heimischer Sagenstoffe einen Namen gemacht und erkennt sich bestens in der Geschichtenwelt der Bibel aus. Wir haben es im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Wanderer zwischen den verschiedensten literarischen und historischen Welten zu tun. Ich freue mich, Sie im Vorarlberger ORF-Landesstudio in Dornbirn zu begrüßen. Guten Tag, Herr Köhlmeier.
Guten Tag.
Man sagt das so leicht, Wanderer zwischen den Welten, aber bei Ihnen trifft das ja wirklich zu und das sieht man auch bei Ihrem aktuellen Werk, Der Mann, der Verlorenes wiederfindet, eine Novelle, die von einem Mönch namens Antonius handelt, der am Ende des 12. Jahrhunderts geboren wurde und ein Heiliger werden sollte, eine Figur, die es wirklich gegeben hat und wir lernen diesen Wanderprediger kennen, als er sterbenskrank vor einem Kloster liegt und sein Leben Revue passieren lässt. Worum drehen sich denn seine Gedanken?
Ich glaube, in erster Linie über die Sünde des Hochmuts. Der Antonius, genannter Antonius von Padua, in Portugal nennen sie ihn den heiligen Antonius von Lissabon, weil er eigentlich Portugieser ist. Dieser war im Gegensatz zu seinem Ordensgründer, dem Franziskus, ein Intellektueller. Und der Intellektuelle hat immer bis heute mit intellektuellem Hochmut zu kämpfen. Und das war, glaube ich, jedenfalls auch in meiner Novelle der Hauptgedanke auf dem Platz, als er das Sterben erwartet.
Anfangs fragt man sich ja, worauf läuft dieser Text hinaus? Was ist das Thema? Sie haben es gerade eben schon angedeutet, Hochmut, die Sünde des Hochmuts. Als heutiger Mensch ist das ein großer Begriff. Man fragt sich, warum soll mich dieser Heilige interessieren? Aber dann machen Sie den Antonius, so könnte man sagen, tatsächlich zu einem Menschen wie du und ich. Denn aus der heiligen Geschichte wird ein Liebesdrama. Was hat der Mann denn in seiner Jugend erlebt?
Ich bin kein Historiker und über den heiligen Antonius gibt es nun sehr, sehr wenig. Das ist ein Glücksfall für einen Erzähler. Wenn es wenig gibt, dann kann man das Finden ergänzen mit dem Erfinden. Und so ist es jetzt beim Antonius auch. Man weiß, der war als Jugendlicher zumindest einmal verführt, eben sein Leben nicht dem Herrn zu weihen, sondern halt auf Deutsch gesagt, er war halt einmal verliebt und das ist ihm geblieben bis zu seinem Tod, diese Erinnerung. So habe ich mir das jedenfalls ausgedacht. Sein Tod, wie er dort liegt, ist eigentlich, wenn ich es jetzt salopp mit einem heutigen Wort sage, der Tod eines Superstars. Der liegt dort, alle sehen, er hat Schmerzen, er hat furchtbare Schmerzen, er liegt in der prallen Sonne. 3000 Leute umgeben den Platz, ein Radius von 20 Metern ungefähr ist frei, wird nicht betreten. Und die Leute sind dort, niemand wagt es, diesen Auserwählten Gottes zu berühren. Also niemand geht hin und gibt ihm Wasser oder gibt ihm eine tröstende Hand oder streicht ihm übers Gesicht oder setzt ein Segel über ihn, damit er nicht von der Sonne so gebraten wird auf diesem Platz, sondern alle schauen zu, wie das jetzt sein wird, wenn Gott seinen Liebling zu sich holt. Das heißt, er ist ein Unberührbarer, alle lieben ihn, alle verehren ihn und vor lauter Liebe und vor lauter Verehrung wird ihm nicht das Menschlichste zuteil, was jedem anderen zuteil werden würde.
Hilfe, Unterstützung.
Hilfe, ja.
Aber er hat vorher noch eine Rede gehalten. Worum ging es da?
Das ist schwer zu sagen, weil in meiner Novelle gibt es zumindest 3 Zeugen, die berichten über diese Rede. Und alle 3 berichten etwas vollkommen Verschiedenes. Und zwar nicht nur ähnlich Verschiedenes, sondern sich absolut Widersprechendes. Der eine sagt, na, das war eine Kampfrede, eigentlich im Prinzip gegen den Islam. Das war ja auch damals eines der Hauptthemen. Also der Papst zur Zeit vom heiligen Antonius hat sich mit den Mongolen, die ja bis knapp vorher, also der Inbegriff des Teuflischen waren, verbünden wollen, zum Teil auch verbündet gegen den Islam. Die einen sagen, es war eine Kampfrede. Die anderen sagen, nein, das war es nicht. Es war eine Rede, in der die Barmherzigkeit und die Liebe im Zentrum gestanden ist. Ein Dritter sagt, nein, nein, der hat davon erzählt, von seinem Traum, den er hatte, wie er mit den Gottessöhnen, die ja Teufel sind, praktisch inmitten der Gottessöhne und Satans hinauf in den Himmel ging, wie es am Beginn vom Hiob berichtet wird. Also es ist vollkommen unterschiedlich und zeigt, jeder hört halt das, was er hören will. wenn also gesprochen hat. Jeder sieht in der Rede oder hört in der Rede dieses Heiligen, und er ist schon seit Lebens als Heiliger bezeichnet worden, eine Bestätigung für sein eigenes Leben, für seine eigene Auffassung, für seine Lebensauffassung.
Was sagt das nun aus über den Inhalt dieser Predigt, beziehungsweise sogar über die Religion, die dieser Prediger verbreiten möchte?
Zunächst mal zur Predigt selber. Vielleicht ist es ein Trick, den der Erzähler anwendet, weil der Antonius selber gar nicht weiß. Er sagt ja dann, wenn er predigt, und er war der große Prediger. Was ja auch erstaunlich ist, weil ein so großer Prediger heißt nicht nur, dass er zu den Gebildeten gepredigt hat, also dass er in lateinischer Sprache gesprochen hatte. Wie soll er ein großer Prediger werden, zum Beispiel in Frankreich? In Montpellier war er ein großer Prediger. Er war in Italien der große Prediger. Ist aber eigentlich Portugiese? Hat er all diese Sprachen gekonnt? Es wird nicht beantwortet in der Geschichte. Aber er selber sagt, wenn er predigt, ist er wie in einer Art Trance-Zustand. Er weiß eigentlich gar nicht, was mit ihm geschieht. Aus ihm redet's heraus. Also aus meiner Erzählung geht gar nicht hervor, wovon er in Wirklichkeit gepredigt hat.
Genau, und beim Publikum hat man den Eindruck, die sind in einer Art Massensuggestion. Also die wissen im Grunde genommen auch nicht, was er das erzählt.
Sie wissen es nicht genau, sie sind wie in einer Massensuggestion, und er auch. Das heißt, alle sind gebannt von irgendetwas, wo sie nicht nennen können. Also wenn ich es jetzt religiös ausdrücke, sie sind irgendwie alle, inklusive er, sind Instrumente des Heiligen Geistes, der irgendetwas sagen will, was aber niemand versteht, aber jeder für sich interpretiert, und letzten Endes ist dann auch die Botschaft löst sich dann irgendwie auf. Und was sagt es über die Religion aus?
Ja, doch nichts besonders Gutes.
Weiß ich nicht. Was ist Religion? Oder das Christentum ist so ein, da gibt es zwar die Doktrin in der Mitte, die interessiert mich jetzt in diesem Zusammenhang weniger, sonst vielleicht schon, aber in diesem Zusammenhang weniger. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich auch ein Riesengespinst von Geschichten. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Pontius Pilatus. Ich meine, das war vermutlich der prominenteste und folgenschwerste Prozess in der Geschichte des Abendlandes. Bei den koptischen Christen ist Pontius Pilatus irgendwie die Inkarnation des Teufels. Also das ist der Teufel, wie er ohne jede Verstelltheit vor uns trifft. Also sein Körper wird dann nach seinem Tod, er wird in den Tiber geworfen, aber da muss man ihn wieder rausholen, weil alle bösen Geister aus allen Löchern herausbrechen und über die Stadt herfallen. Dann wird er in die Rhone geschmissen, am Schluss irgendwo in den Schweizer Bergen, in eine Kluft hinein. Bei den orthodoxen Christen in Griechenland und dort unten ist ein Heiliger. Wie kann das sein, in einer einzigen Glaubensgemeinschaft mit den verschiedenen Formen, das schon die koptischen Christen und die orthodoxen, dass ein und dieselbe Person, über die es ja wenige, aber doch einige auch historisch haltbare Aussagen gibt, einmal zum Teufel und einmal zu einem Heiligen wird. Und ich finde, das ist ein Beispiel für diese ungeheure narrative Breite, die auch das Christentum durch das ganze Abendland hindurch, das Abendland ist ein Beleg für diese narrative Breite des Christentums, also einfach zeigen konnte uns, den Gläubigen und auch den Nichtgläubigen, das ist dann vollkommen egal. Auch der Nichtgläubige kann eine Freude haben an dieser unglaublichen narrativen Breite.
Das leuchtet mir ein, man hat seine Freude an der narrativen Breite. Auf der anderen Seite ist das Dogma doch vollkommen beliebig und auch inhaltsleer.
Ja, ist es das nicht? Ist es das nicht? Ich meine, das Dogma sagt irgendwas aus über ein Wesen, das uns nie begegnet ist, das wir nie gehört, nie gesehen haben. Und an das zu glauben, der Beweis dafür ist, was für eine ungeheure Kraft die Einbildungskraft hat. Ich meine, da brauche ich mir nicht die Frage zu stellen, glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott, aber ich kann zumindest an die unglaubliche Kraft unserer Einbildung glauben. Und wenn wir sagen, ja, ja gut, alles andere sind Geschichten, aber die Mitte ist das Dogma, das heißt dann ungefähr so, die Mitte ist die Wahrheit.
Mit der narrativen Breite wird die katholische Kirche eher weniger anfangen können.
Ich glaube schon, dass sie damit was anfangen kann, aber sie wird den mahnenden Finger erheben. Passt auf bei dieser narrativen Breite. Aber seit der Aufklärung, und daran kann auch die katholische Kirche nichts mehr ändern, haben wir einen anderen Begriff von Wahrheit. Also der Begriff einer theologischen Wahrheit, der hält nicht mehr so seit der Aufklärung, seit den Naturwissenschaften. Viele gehen ja sogar so weit und sagen, ja gut, auch die physikalische Wahrheit ist ins Bröckeln gekommen, meinetwegen, seit der Quantenphysik, davon verstehe ich zu wenig, oder seit Einstein. Und dann bezieht man sich ganz letztendlich nur noch auf den letzten Punkt und sagt, die wirkliche Wahrheit liegt nur in der Mathematik. Aber dort ist die Wahrheit rein tautologisch. Dort sagt sie gar nichts mehr, dort löst sie sich auf in Schall und Rauch. Weil die letztliche Formel für jede Wahrheit in der Mathematik ist halt eben eine Gleichung. Und bei einer Gleichung steht auf der einen Seite das Gleiche wie auf der anderen Seite, ist also tautologisch.
Wenn es keine starke Wahrheit mehr gibt, dann wird die Rhetorik noch stärker, weil sie wird wichtiger. Das erlebt man auch beim heiligen Antonius, um nochmal auf ihre aktuelle Novelle zurückzukommen. Sie nennen den Antonius Wortetrommler im Dienst des Evangeliums. Und der Mann fragt sich in ihrem Text, was habe ich mit meinen Reden überhaupt erreicht? Ich frage den Autor, was hat ihr Held denn mit seinen Reden erreicht?
Das ist schwer zu sagen. Also ich beziehe mich jetzt auf meine Geschichte selber, wo diese kranke Frau am Schluss da ist. Da hat er zumindest Trost erreicht. Und wenn eine Rede Trost erreicht, ich bin jetzt mal ganz bescheiden. Und ich unter diese Rede, das werden Sie ja merken, da subsumiere ich auch die Literatur. Nicht? Also ich sage jetzt mal, was der Antonius mit seinen Reden bewirkt, das könnte auch die Literatur bewirken, jenseits von allem Heiligen. Wenn es gelingt, zu trösten, in welcher Form auch immer, dann ist das unglaublich viel. Ich glaube, viel mehr zu erwarten wäre hoffärtig und wäre auch illusorisch und inhuman. Ich glaube, Hans Blumenberg fragt irgendwann mal, warum erzählt man sich eigentlich? Oder um gegen die Angst und um gegen die Langeweile etwas zu tun. Und gegen die Angst kann ich trösten. Und bei der Langeweile kann ich auch trösten. Wahrscheinlich ist die Langeweile schrecklicher als die Angst, allalong gesehen. Die Langeweile sagt uns, wie leer und sinnlos das Leben ist. Und da kann die Erzählung oder die Predigt zumindest vorübergehenden Trost bringen. Und bei der Angst ist es ähnlich. Fällt Ihnen ein edleres Motiv ein für das Erzählen als der Trost?
Ganz sicher nicht. Es ist mir auch so ergangen, dass ich so in der Mitte der Novelle natürlich mir genau diese Frage gestellt habe. Nein, hier geht es eigentlich nur am Rande ums Evangelium. Es geht nur am Rande um diese historische Figur. Es geht eigentlich um Sinn und Zweck von Literatur im weitesten Sinne. Und da sind wir bei einem Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben, nämlich der Frage, und das ist bei Ihnen ja ein Formprinzip, das sehr wichtig ist in vielen Werken, dass Sie mit Fakten und Fiktionen spielen. Was reizt Sie denn an diesem Spiel mit Wahrheit und Erfindung?
Eigentlich ist es unseriös. Man hat selber das Gefühl, dass es irgendwie unseriös ist. Und
als Leser nicht?
Ja, dann ist es gut. So, manche schon. Mein Vater, der ja auch, der war Historiker und der auch dann am Ende seines Lebens einen Roman begonnen hat. In dem Roman ist auch natürlich hat einen historischen Hintergrund, die Schwierigkeit für ihn war. Warum er den auch nicht beendet hat, weil er sich nicht getraut hat, fiktiv mit den Fakten umzugehen. Der wollte diese Trennung beibehalten. Und es geht zurück bis zu Platon. Ich glaube, dass dieses Misstrauen, das Platon gegenüber die Dichter hatte und er gesagt hat, die Dichter lügen zu viel, in seiner Republik wollte er die nicht haben. Es soll uns nichts Schlimmeres passiert sein, unter ihm als vertrieben zu werden. Ich glaube, er hat aber Schlimmeres vorgehabt mit den Dichtern. Sie lügen zu viel. Das heißt, er hat ihnen genau das vorgeworfen, dieses freie Spiel von Fiktion, also von Fiktion und Fakten. Also wir sind die Urheber der alternativen Fakten eigentlich, wir Dichter. Jetzt könnte man sagen, gut, ehrlich ist es, Märchen zu schreiben oder was Märchenhaftes, also damit ist ausgesagt, etwas, wo ganz klar ist, jedem Leser, das ist pur ausgedacht. Sei das auch in der Tradition, ich kann ja auch Märchenstoffe übernehmen oder Romanstoffe kann ich übernehmen, aber es ist jedem klar, das ist ausgedacht. Das andere ist, du schreibst etwas historisch Korrektes, einen historischen Roman. Du bemühst dich wirklich an der Historie entlang zu erzählen. Auch das ist noch in irgendeiner Weise noch geduldet, obwohl sobald dort direkte Rede drin vorkommt, Bismarck sagte, Doppelpunkt, woher weißt du das, dass Bismarck das gesagt hat. Aber dann die bewusste Vermischung, das hat diesen Hauch von Kolportage einerseits und das reizt mich aber, muss ich sagen. Es hat mich immer gereizt.
In welcher Weise verändert denn diese Vermischung, dieses Spiel mit den historischen Fakten auch Ihren Blick auf die historischen Erkenntnisse oder Kenntnisse?
Insofern, dass diese historischen Erkenntnisse in ihrer Härte aufgeweicht werden. Es gibt eine Anekdote, ich glaube Goethe erzählt die über den Historiker Raleigh, der sagt, er war in einem Werk, hat er geschrieben, das ein historisches Werk über Dinge, die 400 Jahre alt waren. Und dann geht er in die Stadt und erledigt etwas und wird Zeuge eines Unfalls mit einer Kutsche. Und es sind noch 5 andere Zeugen da, mit ihm zu 6. Und sie gehen zur Gendarmerie oder, ja, und sollen ihre Aussagen tätigen. Und er stellt fest, alle 6, inklusive er selbst, sind im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Und alle sagen etwas vollkommen Verschiedenes aus, aber in der vollen Überzeugung, dass sie die Wahrheit sagen. Und dann sagt er, gut, geht nach Hause, nimmt sein Manuskript, haut es ins Feuer. Weil er sagt, wie kann ich nur annähernd etwas Wahres schreiben über ein Ereignis, das 400 Jahre alt ist, wenn wir 6 erwachsene Menschen über ein Ereignis, das eine halbe Stunde alt ist, nicht der gleichen Meinung sind. Also inzwischen sind die Historiker ja auch am Relativieren ihre Wahrhaftigkeit und sagen, natürlich ist auch die Geschichtsschreibung eine Erzählung. Insofern sind die Dichter ehrlicher. Die schreiben Roman vorne drauf. Und ich finde, man sollte doch so tolerant sein. Und wenn vorne drauf Roman steht, zugestehen, dann darf er alles tun. Und seitdem den Wandlungen, die der Begriff Roman im 20. Jahrhundert genommen hat, kann man sagen, wenn Roman draufsteht, darf er eigentlich alles tun. Vielleicht, ich habe übrigens bei 2 Herren am Strand, wo es um Churchill und Chaplin geht, um diese beiden Figuren, bei einer der ersten Lesungen hat im Publikum war die Diskussion. Und ich sage, da steht der Roman vorne drauf. Nur hatte ich bei der ersten Auflage, hat der Verlag vergessen, vorne Roman drauf zu schreiben. Also stand gar nicht Roman drauf. Und da steht ja gar nicht Roman drauf.
Sie haben es gerade gesagt, Sie schreiben über Winston Churchill und Charlie Chaplin. Mal befinden wir uns im ungarischen Kommunismus der 50er Jahre, dann wieder im Hier und Jetzt. Wir tauchen ein in die Jazzszene, dann erleben wir das Flüchtlingsleid, wie etwa in Ihrem letzten Roman »Das Mädchen mit dem Fingerhut«. Das sind sehr unterschiedliche Themen. Es gibt Autoren, die bleiben immer beim selben Thema. Man denkt vielleicht an Thomas Bernhard, der im Grunde genommen ein Lebensthema hatte mit Österreich und der schlimmen Geschichte im 20. Jahrhundert. Wie kommen Sie auf Ihre Themen? Kommt Churchill einfach zu Ihnen? Nein. Wie passiert das?
Das weiß man selber nicht ganz genau. Man kann sich das hinterher dann nachrecherchieren, also wie das im eigenen Kopf vor sich geht. Ich glaube, oftmals ist es bei mir so, dass eine Geschichte sich entwickelt aus der vorhergehenden. Also zum Beispiel bei Churchill und Chaplin, diese Geschichte, dort kann ich es gut nachvollziehen. In meinem Roman Abendland, da habe ich mich vorbereitet, schon vorher habe gedacht, aha, irgendwann wird der dem Churchill begegnen und Churchill und Chaplin wird dort eine Rolle spielen. Und habe dann gelesen, die Geschichte, also vom Churchill über den Zweiten Weltkrieg, ein dicker Wälzer, und habe dann hinterher gemerkt, aha, er tritt ganz kurz auf, tatsächlich ist der Chaplin auch da und dann ist er wieder abgetreten. Also in diesem Roman hat sich die Begegnung zwischen Chaplin und Churchill nicht entwickeln können. Aber der Stoff hat mich sehr interessiert, Chaplin hat mich immer interessiert, Churchill über meinen Vater auch. Aber weil ich mich dann so vorbereitet hatte bei Abendland auf diese Begegnung, dann hat es mich, aber dort im Abendland hat es keine Rolle gespielt, keine große, aber der Stoff und halt die beiden Figuren, der Stoff, ich bin mit dem Begriff Stoff gegenüber sehr skeptisch, aber die beiden Figuren und ihre Konstellation, ihre Freundschaft hat mich nicht losgelassen und dann hat sich das dann, mit den anderen Büchern war noch dazwischen, hat sich das so gezogen und plötzlich war halt für mich klar, ja, ich schreibe diese Geschichte.
Und wenn wir jetzt uns den Antonios ansehen, woraus ist der entstanden? Aus dem Mädchen mit dem Fingerhut ja wohl nicht?
Nein, gar nicht. Ich kann es gar nicht so sagen. Also das ist dann auch so, manchmal dann sagt man dann so Sachen, die man für sich selber behalten sollte. Der Antonius hat eine Widmung, das Buch, und das heißt einfach für ihn. Und er ist ja der Antonius. Und das ist so eine Art Gelübde gewesen. Also ich habe ihm gesagt, wenn er mir in einem bestimmten Fall hilft, dann schreibe ich eine Novelle über ihn. Ich muss dazu sagen, die Vorstellung, dass einer von allen geliebt wie ein Superstar. Und vor lauter Liebe, vor lauter Verehrung sind wir nicht in der Lage, ihm das Allernaheliegendste an Liebesdienst zu erweisen. Dieser Widerspruch, der hat mich sehr fasziniert. Und er war ein Superstar. Der Antonius ist die kürzeste Zeit zwischen Tod und Heiligsprechung, die es gegeben hat. Und aufgrund von einem massiven Druck der Bevölkerung. Also die haben dem Papst befohlen, mehr oder weniger, der ist heilig zu sprechen, und zwar in kürzester Zeit. Der war für sie ein Superstar, würde mir eben heute dazu sagen. Und das hat mich so fasziniert. Der ist gestorben auf diesem Platz, knapp bevor er nach Padua gekommen ist, weil seine Schmerzen so groß waren, sie wollten ihn nicht mehr weiter transportieren. Wahrscheinlich hatte er, man weiß, irgendeinen Magendurchbruch. oder so. Also nichts
anderes. Er war auf jeden Fall nicht mehr zu retten, wenn ich.
Er war nicht mehr zu retten.
Nein. Wenn Sie das Buch ihm widmen, dann wahrscheinlich nicht dem heiligen Antonius, sondern ich nehme mal an, dem lieben Gott persönlich.
Ach Gott, das traut sich ein Katholik ja gar nicht, oder? Da hat man ja lauter Zwischenstationen eingeschaltet, sei es die Mutter Gottes oder sei es einer der Heiligen oder der Namenspatron. Also das mutet man ja niemandem zu, dass er sich... Sind Sie Protestant?
Ja.
Naja, klar, ihr habt einen direkten Bezug, ihr habt alles andere dazwischen abgeschafft, nicht? Wir noch nicht. Wir halten uns noch an die narrative Breite.
Sind Sie religiös?
Ach, das ist so eine Frage, auf die ich nicht gern antworten will. Ich kann Ihnen auch sagen, wieso. Weil antworten kann ich ja nur mit Form von Sprache. Und Sprache ist etwas Rationales. Und religiös ist ein Thema, jedenfalls für mich, dass wenn ich es ins rationale Ebene hebe, ins Rationale, dann zerrinnt mir das wie Wasser, wenn ich es mit den Händen, also mit den gespreizten Händen schöpfen möchte. Das heißt aber deswegen trotzdem nicht, dass ich an der Existenz des Wassers zweifle. Ich kann es nur nicht heben. Und genauso kann ich es rational, kann ich dazu fast gar nichts sagen. Also, und das Herz, wenn ich jetzt diesen pathetischen Begriff verwende, das Herz hat in Wirklichkeit keine Sprache, jedenfalls keine rationale. Das kann sich vielleicht über Metaphern äußern, dann geht's sprachlich noch, oder über Musik oder über Malerei oder über sonstige nicht verbale Formen der Äußerungen. Das heißt, ich weiß es nicht. Also ich stammle da. Also ich kann auf diese Frage nicht schön antworten. Mein lieber Freund und Kollege Raoul Schrott, den Sie auch schon interviewt haben, der natürlich ein Hardcore-Atheist ist, der kann gut darauf antworten, weil der Atheismus lässt sich wunderbar sprachlich und intellektuell argumentieren. Das lässt sich die Religiosität nicht.
Dann kommen wir mal zurück zur Sprache. Wenn man sich Ihre Bücher anschaut, dann fällt auf, dass nicht nur die Themen, ich weiß, Sie haben gerade gesagt, Sie mögen die Rede vom Stoff nicht, aber es sind sehr unterschiedliche Themen, sehr verschieden sind, aber auch der literarische Tonfall. Können Sie vielleicht mal anhand eines Beispiels erzählen, wie so ein Kühlmeier-Thema dann auch die richtige Sprache findet?
Ich glaube, das löst sich alles ganz einfach auf, diese Frage, wenn ich jetzt nicht vom Thema oder vom Stoff rede, sondern von einer Person. Wenn ich sage, für mich ist, und zwar ausschließlich, kann ich das wirklich sagen, auf alle fiktiven Texte, die ich geschrieben habe, ist der Ausgangspunkt und der Punkt, was mich begleitet während des Schreibens, immer die Hauptperson oder die Hauptpersonen. Mehr als zwei sind es ja nicht in der Regel. Und da löst sich alles andere auf. Wenn wir sagen, Sie begegnen in Ihrem Leben verschiedenen Personen, Sie wundert sich darüber nicht, dass die eine Person eine andere Sprache hat oder sich anders ausdrückt oder dass die eine Person sich für das mehr interessiert und für das andere weniger interessiert. Ich halte mich da vollkommen raus als Autor. Mir begegnen zwei Personen wie Chaplin und Churchill. Ich muss mich auf sie einlassen. Ich kann eine Erzählung über Chaplin und Churchill nicht in derselben Art und Weise, in derselben Sprache führen wie über ein Mädchen, ein Sechsjähriges, das die Sprache nicht versteht in der Stadt, in der sie sich bewegt. Sie versteht gar nichts. Sie weiß nicht mal, in welchem Land sie ist. Sie weiß nicht mal, welche Sprache hier gesprochen wird. Sie könnte wahrscheinlich nicht mal sagen, aus welchem Land sie kommt. Das heißt, mit 6 Jahren ist sie einfach auf das pur Menschliche reduziert. Und wenn ich ihr Leben beschreiben würde in einer eloquenten Sprache, meinetwegen, wie ich das Leben von Karl Jakob Kandoris, diesem Mathematikers, der die Hauptfigur im Abendland ist, beschreiben würde, dann käme ich mir vor wie ein Schnösel. Dann käme ich mir von oben herab und so, schaut's mal diese arme Ameise an. Ich muss mich, wenn ich mir ein Recht erwerben möchte, über eine bestimmte Person zu schreiben, dann muss ich mich von mir lösen und muss mich ganz auf diese Person einlassen.
Und das haben Sie getan, im Mädchen mit dem Fingerhut. Da ist es dieses junge Mädchen, das nahezu sprachlos und dann doch reich von sprachlicher Empfindung durch ein fremdes Land stolpert. Wenn man sich, und das ist natürlich sehr schwierig, Ihr Werk anschaut, dann, das habe ich eingangs schon gesagt, fällt die Fülle auf. Sie haben Gedichte geschrieben, Theaterstücke, Erzählungen, Novellen, Hörspiele, Feuilletons, Lieder, Essays und natürlich zahlreiche Romane. Gibt es denn ein Genre, in dem Sie sich besonders heimisch fühlen?
Ja, das ist der Roman. Oder die Erzählung. Ich mache da keine so große Trennung. Also natürlich in der Form ist ein kolossaler Unterschied zwischen Roman und Erzählung. Aber im Prinzip der Erzähler, die Haltung des Erzählers, der sich so heraushält. Ich meine, am nächsten bei meiner eigenen Person bin ich bei den Gedichten. Ich habe das immer wieder geschrieben, mein ganzes Leben hindurch immer wieder Gedichte geschrieben. Und Irgendwann hat mich der Michael Krüger, also der Altverleger beim Hansa Verlag, gefragt, sag mal, Michael, hast du nicht auch Poesie, also auch Gedichte? Er selber ist ja Lyriker. Und ich habe gesagt, ja, ich habe gesagt, zeig mir doch mal. Wieso rückst du nicht raus? Und ich sage, ja, das ist so ganz nah bei mir. Und diese Distanz, die ich haben darf als Erzähler, also auch die Distanz, die andere als Lügen bezeichnen. Wenn jemand lügt, schafft er eine Distanz. Das muss man sich als Erzähler eingestehen. Ich gestehe auch manchen Leuten zu, dass sie sagen, du lügst mir ja was vor. Sagen, ja, das ist die Distanz von mir weg. Schließt bitte nicht aus meinen Erzählungen auf mich. Das darf ich sagen. Auch wenn jemand drin ist und ich sagt, gibt es niemand das Recht zu sagen, es ist eine autobiografische Erzählung. Das weiß man ja heute. Bei den Gedichten bin ich ganz nahe an mir, deshalb habe ich da immer eine sehr große Scheu gehabt. Weil über sich selber etwas zu sagen, man schreibt das Wort Ich hin. Und es ist innerlich, kommt schon sofort das Fragezeichen auf. Weil schon das Niederschreiben eines Wortes eine Distanz ist. Ich schaffe schon eine Distanz. Wenn ich schreibe, habe ich zu mir, mein Ich lässt sich mit dem Wort Ich nicht beschreiben. Ihr Ich auch nicht. Aber sie tun es, indem sie Ich schreiben. Und deshalb ist dann sofort ein Misstrauen da. Und diese Distanz ist auch bei den Gedichten da, aber sie ist geringer als bei einer Erzählung.
Es gibt Themen und Motive in Ihren Arbeiten, die tatsächlich immer wieder auftauchen. Da gibt es die Verbindungslinien zwischen Orient und Okzident. Dann, wir haben auch das schon angesprochen, Mythos und Märchen. Und bei all dem geht es um die zentrale Frage nach dem guten Leben und dem Verhältnis des Einzelnen im großen gesellschaftlichen Kontext, so könnte man sagen. Warum sind das Ihre literarischen Lebensthemen?
Das kann ich auch schwer sagen, aber insofern bin ich ein Kind des 20. Jahrhunderts. Obwohl des guten Teiles des 20. Jahrhunderts, muss man dazu sagen, nämlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren worden zu sein, ist nun wirklich, um Altbundeskanzler Kohl zu zitieren, eine Gnade der späteren Geburt. Also meine Großmutter.
Sie haben das Zitat abgewandelt.
Ja.
Sie haben nämlich gesagt späteren. Ich glaube, Kohl hat gesagt nur späten Geburt.
Er hat nur gesagt späten Geburt, ja. Im Vergleich jetzt zu meiner Großmutter, die am Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden ist, zwei Weltkriege miterlebt hat, Zwischenkriegszeit miterlebt hat und die unmittelbare Nachkriegszeit miterlebt hat, muss ich sagen, wann hast du eigentlich Gelegenheit gehabt, glücklich zu sein? Und das ist die zentrale Frage. Wenn ich meine Oma frage, die furchtbarste Dinge erlebt hat, die wir uns nicht einmal vorstellen können, dann die Frage, wann hast du jemals Gelegenheit gehabt, glücklich zu sein? Und sie würde mir antworten, ich war mein ganzes Leben lang fast glücklich. Und plötzlich zeigt sich, was es eigentlich heißt, ein Individuum zu sein. Weil du kannst ein Individuum sein, immer nur vor der Kulisse einer Gesellschaft. Und wenn die Kulisse so übermächtig wird, dass du in dieser Kulisse verschwindest, dann hast du ein unglückliches Leben. Aber wenn du dich als Individuum vor der Kulisse behaupten kannst oder dass du sagen kannst, ich befehle die Kulisse der Historie, der Geschichte meiner Zeit in den Hintergrund, dann hast du die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. Die Weltliteratur schaue ich mir an. Zum Beispiel Anna Karenina. Vielleicht der größte Roman, der je geschrieben worden ist. Da erfahre ich unglaublich viel über die Gesellschaft. Aber es ist ganz klar, im Vordergrund steht die Anna und der Wronski und Levin, die stehen im Vordergrund. Und die ganze Gesellschaft, dieser Umbruch, der sich da anzeigt, ist der Hintergrund. In allen Shakespeare-Dramen ist das der Fall.
Aber ohne diesen Hintergrund würde die Figur sozusagen blass wirken.
Das ist richtig.
Und hätte auch kein Spiegelbild hinter oder vor dem sie agieren könnte.
Vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Und ohne die Figur im Vordergrund wäre das eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Fakten. Aber ich glaube, es braucht beides, das ist ja ganz klar. Und ich glaube, gute Literatur zeigt immer auf, wie kann ein Individuum sich vor seiner Zeit behaupten. Also ein wunderbares Beispiel, der Simplicius Simplicissimus. Ein wunderbares Beispiel. Es gibt einen
einzigen, Grimmelshausen, ja.
Es gibt einen Satz drin, der das so auf den Punkt bringt, wo mir jedes Mal fast die Tränen kommen, wo dieser schwedische Hauptmann zu dem Simplicius Simplicissimus sagt, hey, der hat ihn gefangen, du bist ja ein Kind, sagt er. Was hast du denn gegen uns? Und der Simplicius Simplicissimus sagt, deine Soldaten haben mir meine Murmeln weggenommen und die möchte ich wieder haben. Und das sagt das alles. Deine Soldaten, der große 30-jährige Krieg, dieses Entsetzliche, hat diesem Kind das weggenommen, was ihm im Augenblick das Wichtigste war. Und weil er seine Murmeln wieder haben will.
Zieht
er durch die Lande und wird auch zu einer historischen Figur damit. Das ist großartig.
Orient und Okzident, ein wichtiges Thema in Ihrem Werk. Wie kommt das?
Ich glaube, diese große Begeisterung, die für mich immer da war seit meiner Kindheit für die Erzählung von Tausend und eine Nacht. Und nicht nur für die Erzählungen, sondern für diesen unfassbaren Rahmen. Also die Scheherazade ist die Heilige aller Erzähler. Nicht nur, weil sie die erzählt ja um ihr Leben, buchstäblich.
Wohl wahr.
Jede Nacht erzählt sie, sie weiß, er würde sie töten, weil er schläft mit einer Frau einmal, dann tötet er sie, holt die nächste Frau. Und sie hat eine Möglichkeit gefunden zu überleben, nämlich, dass sie ihm eine Geschichte erzählt, die so spannend ist, dass er im Augenblick, er vergisst alles um sich. Und sie muss diese Erzählung dermaßen genau timen, dass der Höhepunkt dort ist, wo die Sonne aufgeht. Und dann hört sie auf und sagt, ja, jetzt ist die Nacht vorbei, die Sonne. Und er sagt, aber wie geht's weiter? Die sagt, ja, das kann ich nicht erzählen, weil jetzt musst du mich ja umbringen. Du hast es ja versprochen, sobald die Sonne aufgeht, bringst du mich um. Und er sagt, also gut, ich lass dich noch leben, wenn du mir das erzählst. Sagt sie, ja gut, morgen in der Nacht erzähle ich dir weiter. Und dann aus dem Ende der einen Geschichte folgt gleich die nächste, das Anknüpfen an ihre Frage, woher die Stoffe kommen, folgt gleich die nächste. Und wieder muss sie genau berechnen, dass bei Sonnenaufgang irgendwie die größte Spannung da ist. Ich meine, dieser Rahmen von Tausend und eine Nacht sagt alles aus, wie man eine Geschichte zu bauen hat und warum wir eigentlich erzählen.
Es geht um Leben und Tod.
Es geht um Leben und Tod, aber sich nur darauf zu berufen, nützt uns nichts. Wir müssen auch schlau sein und ganz genau wie ein Ingenieur auch die Erzählungen abklopfen und sagen, es geht um Leben und Tod. Und da müssen wir ganz genau schauen, nicht einfach nur aus dem Herz heraus erzählen, sondern wir müssen auch sagen, wie müsste genau gebaut sein, die Geschichte. Wenn ich sie fesseln will mit einer Erzählung, dann nützt es mir nichts, dass ich sage, das ist ein toller Stoff. Wir alle kennen Leute, Sie und ich und alle Zuhörer kennen Leute, die unglaublich tolle Sachen erlebt haben. Aber wenn sie uns davon erzählen, schlafen uns die Füße ein. Und wir kennen Leute, die ich habe einen guten Freund, der aus einer Fahrt mit dem Moped von Bregenz nach Lindau eine Geschichte macht, wo alle mit offenem Mund da sitzen und zuhören. Also es hängt nicht allein vom Stoff ab, sondern es hängt ab von der Art, wie ein Erzähler Dramaturgie schaffen kann und von den Personen, von denen er erzählt. Das ist es.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen. Mein Name ist Carsten Otte und ich habe das Vergnügen, mit Michael Köhlmeier zu sprechen. Wir befinden uns ja hier in Vorarlberg. Sie sind hier geboren, habe ich eingangs gesagt. Sie leben hier immer noch. Was reizt Sie denn hier an der Region, an dieser Landschaft?
Jetzt mal abgesehen davon.
Jetzt muss man vielleicht noch ergänzend biografisch anfügen, damit Sie das nicht tun müssen. Sie haben sie zwischenzeitlich auch mal verlassen. Sie haben in Gießen und in Frankfurt studiert.
In Marburg vor allen Dingen.
Dann sind Sie aber wieder zurückgekommen.
Ja, ich wollte eigentlich gar nicht zurückkommen. Ich habe dann über 10 Jahre in Marburg, in Gießen und in Frankfurt gelebt, also in Hessen. Ich wollte eigentlich gar nicht zurückkommen, aber wie es so oft halt ist, ich habe meine Frau kennengelernt und sie hat hier gelebt und dann bin ich hierher gekommen, aus Liebe. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein Phänomen kennengelernt, als ich in Marburg war, über das ich geglaubt habe, dass ich erhaben sei, nämlich Heimweh. Und Heimweh ist etwas ganz Heimtückisches, nämlich man kann nichts dagegen tun. Es geht nichts, außer dass man vorübergehend nach Hause kommt. Es gibt kein Heilmittel dagegen. Und ich habe das immer wieder gehabt, sehr selten, aber dann in sehr heftigen Schüben. Jetzt abgesehen davon, dass es hier schön ist, ist es meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen. Und wenn Sie in Novosibirsk aufgewachsen wären, wo es vielleicht nicht schön ist, oder in diesen Tagbaugegenden in Minnesota, wo es wahrscheinlich auch nicht schön ist, würden Sie trotzdem das als Heimat empfinden. Das ist so ein etwas Geprägtes. Ich verstehe die Leute hier. Also nicht nur von der Sprache her. Ich verstehe diese Mentalität hier. Und wahrscheinlich ist es so, dass alle anderen Mentalitäten auf der Welt, wo ich gelebt habe, und ich lebe auch zum Teil in Wien, zumindest fast ein Drittel oder ein Viertel des Jahres, auch die verstehe ich, aber ich verstehe sie so, wie ich eine Fremdsprache verstehe. Und es wird wahrscheinlich unendlich lange dauern und nur wenige Beispiele in der Weltliteratur gibt es, wo jemand in der Sprache dichtet, in die er später eingestiegen ist. Samuel Beckett.
Nabokov.
Nabokov ist ein Fall, der auf Englisch geschrieben hat, gleich natürlich eines der besten Englisch. Joseph Conrad ist so ein Fall. Aber es gibt wenige Fälle. Und wie haben sie dann jetzt, müssen wir schon nach diesen drei, vier, müssen wir dann schon anfangen nachzudenken. Mhm. Aber genauso wie man sehr, sehr schwer eine Sprache in ihrer ganzen Tiefe sich aneignen kann, kann man sich, glaube ich, eine Mentalität in ihrer ganzen Tiefe sich aneignen. Und diese Mentalität hier kenne ich. Das ist meine Mentalität hier. Hier schwimme ich in eigenem Gewässer. Hier fühle ich mich wohl. Und ich glaube, wenn ich vertrieben würde von hier durch irgendwelche Zeitläufte, wie es dann heißt, es wäre der Beginn eines großen Unglücks. Und wir wissen das von so und so vielen Emigranten, dass es ein Unglück bedeutet. Deshalb sollten wir uns auch relativieren, wenn wir auf Flüchtlinge schauen. Sagen wir, die kommen daher, weil sie an unserem Sozialwesen dran naschen.
An Schmarrn.
Ja, es ist einfach, wenn man die Heimat hinter sich lässt, und dieses Wort ist so angepatzt, dass man es vermutlich genauso wenig retten kann wie das Horst-Wessel-Lied. Dieser Begriff ist so angepatzt, aber dennoch besteht er. Ja. Wenn man dieses eigene Gewässer, in dem man gewohnt ist zu schwimmen, wenn man das verlässt, dann ist man täglich am Letzten. Das tut man nicht aus Jux und Tollerei, um ein bisschen am Sozialsystem zu naschen.
Wenn Sie über Heimat sprechen, dann stelle ich fest, dass ich viele österreichische Autoren kennengelernt habe, die sich an ihrer Heimat abgearbeitet haben. Thomas Bernhard ist mit Sicherheit so ein Fall. Diese Hassliebe finde ich in Ihren Texten nicht. Das ist erstaunlich, oder?
Von Peter Handke der Spruch, glaube ich, da kommt es: Die Heimat ist das Fette, an dem ich würge.
Genau.
Ja. Ja. Na, das ist auch wahrscheinlich nicht so, weil diese Heimathassliebe hatte ich in der Tat nie. Vielleicht auch deswegen, weil meine Mutter war Deutsche, wie sie immer gesagt hat, sie ist eine Kriegsbeute meines Vaters gewesen. Also er hat sie während des Krieges kennengelernt und sie ist dann nach Österreich mitgekommen. Und meine Großmutter war ja auch da und die beiden haben ihr Heimweh abzelebriert. Also ich habe immer gewusst, neben dem Vorarlberg gibt es noch was anderes auch. Und was mir gerade am Beispiel meiner Großmutter klar geworden ist, es gibt ein horizontales Heimweh und ein vertikales. Das Horizontale ist das eine und das andere Land und das Vertikale ist die eine oder die andere Zeit. Meine Mutter hatte nur ein vertikales und das kann man stillen. Da setzt man sich ins Auto und fährt nach Coburg. Und dann ist man am Marktplatz, isst eine Bratwurst und dann geht man durch den Hofgarten auf zur Feste, nicht? Und man rettet Coburger Dialekt, nicht? Von dem ich immer geglaubt habe, das sei das Hochdeutsche. Das vertikale Heimweh ist nicht stillbar. Meine Großmutter hatte ein Heimweh nach einer Zeit vor dem Krieg. Sie hat damit gemeint, vor dem Ersten Weltkrieg. Also ein Heimweh nach ihrer Kindheit eigentlich.
Haben Sie das auch?
Ja, natürlich habe ich das auch, aber zumindest gibt es bei mir eine Kontinuität, eine auch geschichtliche Kontinuität. Zwischen meiner Kindheit und dem, was ich heute bin, sind nicht zwei Kriege, die alles vernichtet haben, was es zu vernichten gibt. Und zwar nicht nur Städte oder Menschen, sondern auch sowas wie ein Zeitgeist. Der Zeitgeist meiner Großmutter als Kind, vor dem hat sie nichts mehr gefunden als erwachsener Mensch. Das kann ich nicht sagen.
Sie haben gerade über Ihre Kindheit andeutungsweise gesprochen. In was für einem sozialen Milieu sind Sie denn aufgewachsen?
Also für mich war immer eine Schwierigkeit. Beginn des jedes Schuljahres in der Volksschule kam die Lehrerin oder der Lehrer und hat gefragt, so, die Kinder sollen jetzt alle sagen, wer sie sind, ihren Namen und Beruf des Vaters. Und ich wusste nie, was er ist. Was ist er jetzt heuer? Letztes Jahr war er Marktkommissär. Da wusste ich auch nicht genau, was das ist, aber er hat irgendwie Milchproben gezogen. Was ist er heuer? Mein Vater hat ständig den Beruf gewechselt, nicht weil er Freude daran gehabt hat, sondern nach dem Krieg hat er halt genommen, was halt gab, wo halt irgendwas, eine Familie da gewesen, die musste er irgendwie erhalten. Also es war ein kleinbürgerliches Umfeld, aber es ist jedes Jahr besser geworden. Und das ist der Unterschied auch, und zwar sichtbar. Im letzten Jahr hatten wir noch keinen Staubsauger, heuer haben wir einen. Jetzt steht auf dem Wunschprogramm der Eisschrank. Bis dorthin war im Sommer die Butter in einem Topf mit Wasser. War die Butter drin geschwommen, damit sie sich nicht auflöst. Dann hat man plötzlich einen Eisschrank gehabt. Auto hatten wir nicht, aber auf einmal hatten wir einen Wagen. Das heißt, der Fortschritt war unmittelbar sichtbar. Mein Vater hat immer gearbeitet, nebenher als Journalist, dann als freier Mitarbeiter im Rundfunk und dann hat er eine Zeitung gegründet, war Journalist. Es war immer, dann als Zeitung gegründet, war er hauptberuflich Journalist. hat immer Ambition gehabt, Schriftsteller zu werden. Das wollte er eigentlich. Meine Mutter detto. Und
im Grunde genommen gar kein Wunder, dass Sie dann Schriftsteller geworden sind.
Was heißt ein Wunsch, aber war sehr, sehr gefördert und gerne gesehen, sowohl von meiner Mutter als von meinem Vater. Das war meine Mutter, eine Katholikin, wie sie gesagt hat, aus der Diaspora, weil sie in dem protestantischen Coburg aufgewachsen ist. Wäre natürlich, hätte sie sich gefreut, wenn ich im Beruf eines Priesters oder sowas, nur hat sie selber nicht dran geglaubt, also dass ich das tue. Dann hätte sie auch gedacht, komm, wenn ich da gesagt ich will Priester werden, sie gesagt, komm, überleg dir was anderes. Nicht? Aber das fanden sie das Nobelste. Überhaupt die Kunst. Aber innerhalb der Kunst doch Schriftstellerei. Das war für sie beide sicher das Nobelste. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich von der Umgebung, wo wir gewohnt haben, eine unglaublich freie Kindheit hatte. Aber das liberale Milieu war nur die Familie. Das muss ich dazu sagen. Weil in Wirklichkeit bin ich aufgewachsen in einem Land hier in Vorarlberg zu einer Zeit, wo eine Bigotterie herrscht, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also die man sich wirklich nicht vorstellen kann. Die, wenn ich es jetzt naturgetreu nacherzähle, automatisch zur Satire wird. Also, dass es Twistverbot gegeben hat und was weiß ich was alles. Also das war bigott, engstirnig und eigentlich vom politisch-religiösen her unmenschlich kalt und bösartig. Das muss ich also wirklich sagen. Also da jetzt irgendwas zu verklären, liegt mir ganz fern. Ganz, ganz fern.
Also können Sie sich glücklich schätzen, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die offenbar so etwas war wie eine kleine Oase?
Also so was Liberalität betrifft und was Offenheit gegenüber Kunst betrifft, auf jeden Fall.
Und dann haben Sie das große Glück, dass Sie dann irgendwann auch eine Frau kennengelernt haben, die auch schreibt. Insofern haben Sie diese Tradition, die aus Ihrer Familie kommt, dann auch fortgelebt.
Ja, insofern eigentlich schon. Da hätte mein Vater bei aller Skepsis gegenüber meiner Vermischung zwischen Realem und Fiktivem, hätte er das auch so gesehen. Und in der Tat ist es ein Glück als Schriftsteller. Also ich habe das nie anders gesehen, mit einer Schriftstellerin verheiratet zu sein. Also wenn zwei dieses Gleiche machen, es hat nie einen Fall gegeben von Konkurrenz bei uns. Wir haben uns immer gesehen als Monika und ich immer gesehen als eine Art Manufaktur, wo der eine sehr profitiert von der Arbeit des anderen und vom Gespräch des anderen.
Arbeiten Sie auch zusammen?
Wir haben ein paar Bücher miteinander gemacht und haben auch Hörspiele miteinander gemacht und auch sonst. Und manchmal ist also das Lektorat, sage ich mal, das meine Frau in meinen Büchern macht, mehr als nur ein Lektorat. Und manchmal ist es auch umgekehrt so.
Wir haben am Anfang unseres Gespräches über den heiligen Antonius und die Sünde der Hochmut gesprochen. Geht es Ihnen manchmal als Schriftsteller auch so, dass Sie das Gefühl haben, Sie sind hochmütig?
Ich habe manchmal das Gefühl, weil mir das so entgegengebracht wird, manchmal. Also es gibt sehr unerfreuliche Szenen, wenn mich jemand auf der Straße anspricht und ich merke, er ist empört über meine Existenz, die er als arrogant und hochmütig empfindet, weil ich also in seinen Augen also zu einer Kaste von Intellektuellen gehöre, die also herunterschaut auf die Leute. Ich habe das selber nie so empfunden und es tut mir auch leid, wenn das jemand so empfindet. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich habe mir oft gedacht, nach diesem Sieg von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, was sind die Motive? Warum fühlen sich so viele Menschen von ihm vertreten? Der, und gerade Leute aus den ärmeren Schichten, aus Unterschichten, die es schwierig haben sozial, die zwei Jobs haben müssen, um überhaupt leben zu können. Und er ist ein Milliardär. Wieso fühlen sie sich von ihm vertreten? Und das hat gar nichts mit dem Sozialen zu tun, sondern weil sie das Gefühl haben, dass die sogenannte Establishment, was auch immer darunter zu verstehen ist, diejenigen sind, die meinetwegen gebildet sind, und die einen Überblick haben, die sich in der globalisierten Welt auskennen und die aus diesem Grund heraus auf die anderen herunterblicken. Nachdem Donald Trump ausgestiegen ist aus diesem Pariser Abkommen, hat er etwas sehr Eigenartiges gesagt. Er hat gesagt, über Amerika ist immer gelacht worden, jetzt lachen sie nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, wer hat denn je über Amerika gelacht? Es hat dann niemand über Amerika gelacht. Aber dieses Gefühl, die anderen lachen über mich, also sind hochmütig, um bei dem Wort zu bleiben, mir gegenüber. Also dieses Gefühl, nicht ästimiert zu werden, das ist ein sehr bitteres Gefühl. Und ich glaube, dass Donald Trump diesbezüglich genau die Leute verstanden hat, wahrscheinlich intuitiv. Und sie glauben, er ist uns gegenüber eben nicht hochmütig. Und ganz egal, was sonst noch an Politik geschieht, Wir wollen von jemandem vertreten werden, der nicht hochmütig ist uns gegenüber. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben.
Gegen dieses Gefühl hilft meiner Meinung nach Bildung. Und was Ihre Texte angeht, Sie sind alles andere als ein hochmütiger Autor. Sie gehen demütig an die Stoffe, an die Figuren heran. Das war der Schriftsteller Michael Köhlmeier, dessen neue Novelle Der Mann, der Verlorenes wiederfindet, im Karl-Hanser-Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.